ARD. Demos gegen rechts, Bauernproteste, Klimakundgebungen. Viele Menschen drängt es wieder zum Protest auf die Straßen. Emotionen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Sie können gesellschaftlichen Wandel befeuern, aber auch von Meinungsmachern geschickt manipuliert werden. Das alles wollen wir in dieser Folge mal einordnen. Das ist aber keine gewöhnliche Synapsenfolge, sondern die zweite Folge unseres Synapsen-Live-Events in Braunschweig. Wir waren im Haus der Wissenschaft zu Gast und haben mit Protestforschern zum Thema Emotionen im politischen Protest gesprochen. Moderiert hat das Ganze Patrick Seibel, den ihr sonst hier auch als Gesprächspartner kennt. NDR Info, Wissenschaft live aus Braunschweig.
Synapsen. Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
Verpiss dich! Hallo, Leute!
Überall sind Autos angezündet.
Ich werde als Corona-Leugnerin in meiner Schule beschimpft, weil ich einmal was gegen die Maßnahmen gesagt habe. Ich trage diese behinderte Maske nur, weil ich es muss.
Die globalen Krisen, die wir gerade erleben, lassen überall Rechte erstarken. Das ist nicht nur in Deutschland so.
Herzlich willkommen zum Live-Podcast aus dem Haus der Wissenschaft in Braunschweig. In einer neuen Folge in Zusammenarbeit zwischen dem Haus der Wissenschaft, der Braunschweiger Zeitung und NDR Info geht es heute um Gefühle und Politik. Genauer gesagt um Emotionen und Proteste. Mein Name ist Patrick Seibel und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. G20-Gipfel in Hamburg 2017, Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Die sogenannte Querdenkerbewegung, Proteste gegen Migration, Proteste gegen das Gendern, Klimabewegung, Fridays for Future, Proteste der Landwirte mit Treckerblockaden, Proteste gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie. Fast aus dem Nichts, über Wochen 1000 Demonstrationen mit mehr als 3 Millionen Menschen. Wir haben in den letzten Jahren und Monaten ganz unterschiedliche Proteste, Protestereignisse und Protestbewegungen erlebt. Konflikte mit ganz neuen Allianzen. Blockierten früher die Bauern gemeinsam mit den Grünen die Castor-Transporte? Blockierten sie heute den grünen Wirtschaftsminister beim Versuch, eine Fähre zu verlassen? Wer kennt sich noch aus? Leben wir in einer Zeit der neuen Unübersichtlichkeit, um einen bekannten Buchtitel von Jürgen Habermas leicht abgewandelt zu zitieren? Um hier ein bisschen Ordnung und Struktur hineinzubekommen und hoffentlich ein bisschen mehr Klarheit, sind heute als Gäste bei uns der Soziologe Professor Sieghard Neckel, Inhaber des Lehrstuhls für Gesellschaftsanalyse und sozialen Wandel an der Universität Hamburg. Herzlich willkommen. Und zu meiner Linken Professor Stefan Maltaner, Politikwissenschaftler und Soziologe am Hamburger Institut für Sozialforschung und Gastprofessor an der Uni Lüneburg. Auch Ihnen herzlich willkommen. Und Sie werden, wenn Sie die Ankündigung gelesen haben, Frau Dr. Nina Wienkoop vermissen. Leider musste sie kurzfristig krankheitsbedingt absagen. Wir bedauern das sehr, hoffen aber, dass wir zu dritt das auch hier einigermaßen bestreiten können. Man könnte diese neue Unübersichtlichkeit der Protestereignisse und Protestszenen auf viele unterschiedliche Arten untersuchen. Wir haben uns entschieden, das heute unter dem Gesichtspunkt der Emotionen zu tun. Dabei springen wir dann vermutlich von einer Protestbewegung zur nächsten. Vielleicht finden sich aber auch überraschende Gemeinsamkeiten. I want you to panic, sagte Greta Thunberg, die Gründerin von Fridays for Future, einmal zu ihrem Publikum. Ein anderes Zitat und eine ganz andere Protestbewegung. Jedes Mal, wenn ich die Blinklichter der Traktoren und die Mahnfeuer gesehen habe, bekam ich Gänsehaut. Das sagte Bernhard Bolkart, der Chef des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbands. Sieghard Neckel. In Ihrem aktuellen Aufsatz oder in einem aktuellen Aufsatz thematisieren Sie die Rolle von Emotionen beim Streit um die Klimapolitik. Darüber haben wir jetzt auch schon ein bisschen was anklingen hören. Sie nennen hier negative Emotionen, zum Beispiel Scham oder auch Schuldgefühle oder Trauer, aber auch positive wie Hoffnung oder Empathie. Und was ich ganz spannend finde, Ihre These lautet, Emotionen können Proteste befeuern, können sie pushen, sie können sie aber gleichzeitig auch lähmen. Wollen Sie uns ein bisschen mitnehmen auf diese Argumentation?
Ja, gerne. Die Klimabewegung ist ein gutes Beispiel dafür, dass natürlich politische Bewegungen, soziale Bewegungen, Protestbewegungen waren immer und schon in anderen Zeiten genauso in ähnlicher Weise wie heute stark mit Emotionen und Gefühlen verbunden. Es hat nie also soziale oder politische Bewegungen gegeben, die jetzt rein von Sachlichkeit gekennzeichnet gewesen wären. Und das ist natürlich auch heute nicht der Fall. Dass Emotionen eine so große Rolle jetzt gerade auch bei der Klimafrage spielen, das hängt natürlich mit dem Klimaproblem und mit der ökologischen Verwüstung unseres Planeten selbst zusammen. Es ist eine existenzielle Gefährdung, die bei vielen Menschen, ob offen oder als ein Hintergrundgefühl, Gefühle der Angst auslöst und manchmal auch Gefühle der Trauer. Wenn man etwa sieht, dass bestimmte Landschaften verschwinden, dass die Gletscher abschmelzen, dass die Welt tatsächlich nicht mehr so ist, wie man sie von der Natur her in früheren Zeiten kennengelernt hat. Was nun etwa das Gefühl der Angst betrifft, so kann man sagen, dass das etwa hinsichtlich der Klimafrage einen starken rationalen Kern hat, weil es ja tatsächlich diese Gefährdung gibt und weil dieses Gefühl der Angst in Menschen auch einen bestimmten Drang auslöst, sich diese Gefährdung vor Augen zu führen. Das heißt, auch etwas Abstraktes wie der globale Klimawandel wird durch Gefühle der Angst im alltäglichen Bewusstsein auch von Menschen persönlich verankert. Sie lassen, wenn man so möchte, über das Gefühl der Angst auch diese manchmal sehr abstrakte Problematik an ihr Leben heran. Insofern, das Gefühl der Angst setzt eben auch ein Handlungsmotiv frei, sich für die Überwindung der Klimakrise einzusetzen. Aber was wir in unseren Untersuchungen eben gefunden haben, ist, dass, wie so oft bei vielen Gefühlen, die im Übrigen auch meistens ja nicht alleine auftreten, sondern immer mit anderen Gefühlen verbunden sind, dass es ambivalente Wirkungen hat. Was etwa das Gefühl der Angst betrifft im Klimazusammenhang, so kann eine permanente Bestätigung dieser Angst auch dazu führen, dass Menschen eigentlich mehr mit der Bewältigung ihrer inneren Ängste beschäftigt sind, als tatsächlich mit den Gegenständen und Objekten, die Angst ursprünglich ausgelöst haben, das heißt der Klimawandel selbst. Aber das ist letztendlich nicht nur eine Frage der politischen Aktivistinnen und Aktivisten, sondern auch eine Frage der gesellschaftlichen Option und der Politik, die gemacht wird.
Angst also als eine sehr starke Emotion, die gleichzeitig, wenn ich Sie richtig verstehe, zum Protest bringen kann, aber im Umkehrschluss auch passiv machen kann. Welche Emotion würden Sie denn noch nennen, die besonders stark ist und die auch für Proteste eine wichtige Rolle spielt? Ich frage mal direkt Zorn, Wut?
Also Emotionen, das ist insofern ganz interessant, als wenn man mit den Leuten spricht, die an Protesten teilnehmen, in Bewegungen sind, dann kommt ein ganzer Blumenstrauß von Emotionen. Man kann auf der einen Seite sowas sich vorstellen wie ja antreibende Angst, Wut, Zorn. Und dann gibt's natürlich so Sprachbilder, die sagen, ja, die Wut, die sich dann Bahn bricht, lang aufgestaute Wut, tief sitzende Angst, die zu irgendeiner Form von Handeln führt. Aber interessant ist, dass natürlich eine Bewegung besteht aus sehr, sehr vielen Menschen, die sagen, Zeit in investieren müssen, die auf die Straße gehen müssen. Das kann risikoreich sein. Das heißt, es ist eine sehr große Organisationsleistung notwendig. Es muss auch was angeboten werden, was eine Vision beinhaltet. Das heißt also, in der Forschung würde man sagen, es muss auch eine Erzählung geschaffen werden, die das Problem als Problem benennt, die aber gleichzeitig auch sowas wie die Ungerechtigkeit darin sichtbar macht, was ja auch so eine analytische, aber auch emotionale Dimension des Problems ist, die benannt werden muss. Aber es muss auch eine Motivation angeboten werden und es müssen Ziele angeboten werden. Und gleichzeitig muss die Bewegung auch als Bewegung ein Momentum entwickeln, würde ich mal sagen. Und da hören wir ganz viel auch den Gefühle von Ohnmacht und Macht. Das heißt, man sieht die Zustände, gegen die man aufbegehrt, man sieht die Probleme der Welt und wird dann allein gelassen aus Vereinzelung. Alleinsein ist ein Thema, das ganz häufig vorkommt, mit diesen Problemen und einem Gefühl der Ohnmacht nichts dagegen tun zu können. Und zu dem Zeitpunkt sind dann eben Erfahrungen unheimlich wichtig, wo man plötzlich auf der Straße merkt, ich bin nicht die Einzige, der Einzige, sondern es sind unheimlich viele Leute, die genauso denken wie ich. Eine Machterfahrung, wir werden plötzlich sichtbar, wir müssen gehört werden und damit auch so ein Gefühl der Selbstwirksamkeit, das damit verbunden ist. Also das sind ganz wichtige sozusagen Erfahrungselemente, die dann mit reinspielen und ein Gefühl der Gemeinschaft. Also dass man mit anderen auf der Straße eben einen Zusammenhalt entwickelt, im Gegensatz vielleicht zu einem Gegenüber oder einfach nur aufgrund der Tatsache, dass man gemeinsam da ist. Und daraus entsteht dann auch so ein Wechselspiel von Ohnmacht, Selbstwirksamkeit, von Bedrücktsein, Hoffnungslosigkeit und Euphorie geradezu. Also wenn wir mit Leuten sprechen, auch im Geschehen selbst sozusagen, ist das ein unheimlich verdichtetes Wechselspiel ganz unterschiedlicher Emotionen.
Also Sie haben Interviews auch gemacht mit Protestierenden. Vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen ins Konkrete gehen. Man ist hier in einer großen Menschenmenge, Zehntausende. Man spürt das natürlich körperlich. Emotionen sind immer auch etwas Körperliches, aber nicht nur, sondern ja etwas Leibliches, was, Sie haben es ja angesprochen, auch die kognitive Komponente auch hat. Was macht das dann mit vielleicht AktivistInnen, die dann so eine Demonstrationserfahrung, die sie positiv mitnehmen, was macht das?
Es kommt ein bisschen auf die Erfahrung an, tatsächlich. Also wenn das natürlich sehr positive Erfahrungen sind, dann ist es euphorisierend. Es können auch Konfrontationserfahrungen sein, die ein anderes Bild plötzlich der staatlichen Realität schaffen. Also es sind unterschiedliche Effekte, die wir messen können. Das sind Netzwerke, die sich plötzlich bilden. Es sind neue Motivationen. Es ist aber vor allen Dingen auch sowas wie das Weltbilder hinterfragt werden aufgrund der Erfahrungen, die man macht. Also sowas im Fachbegriff sind sowas wie kognitive Öffnung oder Evidenzerfahrungen. Und damit ist gemeint, dass man, selbst wenn man immer sich schon sicher war, dass der Staat zum Beispiel in bestimmten Gruppen einem repressiv gegenübertritt, dass es ein Unterdrückungsstaat sei, nur als Beispiel, und man plötzlich in der Situation mit Polizeikräften konfrontiert ist, dann hören wir oft Sätze wie, jetzt wusste ich es aber wirklich, oder jetzt konnte ich tatsächlich sehen, dass es so ist. Und man kommt mit einer ganz anderen Überzeugungskraft der schon vorher gehegten politischen Einstellungen aus diesem Geschehen raus. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, dass man sozusagen in der Karriere von einzelnen AktivistInnen, aber auch von Bewegungen im Ganzen quasi immer so Schlüsselereignisse ausmachen kann, wo es zu Konfrontationen kommt, wo vielleicht aber auch nur eine große Versammlung stattfand, wo man ganz unterschiedliche Leute treffen konnte. Und daraus erhielt die Bewegung dann neue Triebkraft und es entstanden neue Gruppen, Netzwerke sagen, die Bewegung hat zu dem Zeitpunkt dann die Energie bekommen, die sie dann wirklich weitergeführt hat.
Wir haben, wenn ich jetzt an die Blockadeaktionen der von der Boulevardpresse so bezeichneten sogenannten Klimakleber denke. Da haben wir ja auch in vielen Medienberichten gesehen, wie heftigste Emotionen ausgelöst werden, wie es zu Gewalt kommt, auch von Autofahrenden gegen diese Demonstrierenden. das zeigt vielleicht ein bisschen die andere Seite der Menschen, die sich nicht zum Protest dadurch hinreißen lassen wollen. Sind die dann durch eine Überemotionalisierung verloren für ganz konkret jetzt Proteste gegen den Klimawandel?
Was heißt Überemotionalisierung? Also ich glaube, wir müssen generell, können wir glaube ich davon ausgehen, dass es immer dort, wo es politische Konflikte gibt, politische Auseinandersetzungen gibt, da kommen natürlich die Emotionen ins Spiel. Das ist in früheren Zeiten so gewesen, das ist in heutigen Zeiten so. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass etwa Aktionen von der letzten Generation, die aus dem Gefühl heraus auch gestartet werden, dass man nicht mehr furchtbar viel Zeit hat, um tatsächlich die wesentlichen Schritte zur Bewältigung der Klimakrise in Gang zu setzen, dass diese Aktionen dann auf die Wut von Autofahrern treffen, auf die Empörung von anderen. Das ist in politischen Auseinandersetzungen eigentlich grundsätzlich nicht überraschend. Es hat vielleicht, dass wir heute darauf so intensiv schauen, hat vielleicht zum einen damit zu tun, dass wir überhaupt eine andere Sichtweise heute auf den Bereich der Politik und der politischen Auseinandersetzungen geworfen haben. Wir wissen heute, dass das alles mit Affekten und Emotionen sozusagen durchwachsen ist und dass das eine große Bedeutung hat. Es hat sich aber auch vielleicht der emotionale Habitus von uns heute, von den Menschen heute, etwas verändert. Und das wirkt sich dann eben auch in der Politik und in politischen Auseinandersetzungen aus. Wenn man das mal so ein wenig geschichtlich betrachtet, so kann man sich noch an Zeiten erinnern, wo zu den emotionalen Gewohnheiten, zum Habitus von erwachsenen Personen vor allen Dingen auch dazugehörte, sich zusammenzureißen, sich emotional zu kontrollieren, die Rationalität und Sachlichkeit seiner Überzeugungen in den Vordergrund zu stellen. Das ist tatsächlich ja natürlich auch niemals so der Fall gewesen, aber es gab gewissermaßen ein Ideal der gedämpften Emotion, auch gerade im Politischen. Das hatte in Deutschland natürlich auch, etwa in Deutschland, auch viel damit zu tun, dass kollektive Gefühle, etwa für den Nationalsozialismus, gezielt geweckt und manipuliert worden sind und man aus dieser Erfahrung heraus eigentlich ganz gerne so etwas wie eine emotionsfreie Demokratie haben wollte, die es natürlich in der Realität nie gegeben hat. Was gegenüber dem emotionalen Habitus der Kontrolle, der Selbstkontrolle, der Dämpfung eben heute auffällt, ist, dass wir jetzt schon mehrere Jahrzehnte erlebt haben. Manche sagen, das hat irgendwie mit der 68er-Bewegung und der Kulturrevolution in den 60er Jahren begonnen, wo das Persönliche politisch wurde, wo die Betroffenheit eine politische Vokabel wurde, wo Gefühle insgesamt in der Gesellschaft eine ganz andere Wertigkeit bekommen haben. Waren Gefühle bis dahin vielleicht so ein wenig die problematische Seite einer Person? Nun werden heute Gefühle hochgeschätzt. Sie gelten als Ausdruck der Glaubhaftigkeit, der Glaubwürdigkeit. Sie gelten als Ausdruck von Authentizität. Und insofern ist es nicht sehr überraschend, dass sich auch die gesamte politische Szenerie heute noch mal stärker erkennbar emotionalisiert hat, als das vielleicht in früheren Zeiten der Fall gewesen ist. Beziehungsweise für diese Emotionen gibt es heute einen anderen Ausdruck, der freier, expressiver ist als in früheren Zeiten. Wenn man sich etwa anguckt, wie in früheren Zeiten demonstriert worden ist, dann kann man noch Bilder sehen, in alten Wochenschauen, wie Menschen in geschlossenen Formationen möglichst statuarisch mit gemessenem Ernst ihre Forderungen vertreten haben. Heute wird gewissermaßen erwartet, dass politische Demonstrationen die Emotionalität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer freisetzen, dass die Dringlichkeit der politischen Anliegen gewissermaßen durch die Expressivität der Gefühle untermauert werden. Und das durchzieht sich natürlich durch den gesamten politischen Raum, ob das nun die Parteipolitik betrifft oder ob das die Politik von Protestbewegungen betrifft.
Diese Gefühle, wie wir es gerade gehört haben, die ja heute quasi als Ausweis einer authentischen Protestkultur dann auch dienen, haben Sie die in besonderer Weise feststellen können in Ihren Untersuchungen?
Ich kann jetzt ein bisschen was erzählen über Protestbewegungen im Kontext von G20, was ja ein ganzes, auch ein Potpourri von ganz unterschiedlichen Bewegungen ist, was da zusammenkommt. Und also was ich auf jeden Fall sehr interessant finde, wenn man eben da so ein bisschen eine Innenperspektive bekommt, ist, sagen, wie auch Bewegungen, die eigentlich zu einem konfrontativeren Spektrum gehören, Bewegungen, die auch zum Kern sozusagen des globalisierungskritischen Spektrums gehören, dass auch diejenigen, die zivilen Ungehorsam, konfrontative Protestformen anwenden, eigentlich eine interne Kultur der großen Zugewandtheit pflegen, die Achtsamkeit in besonderer Weise ernst nehmen. Und das ist was man, glaube ich, in ganz vielen Bewegungen findet, dass sozusagen man es schwer hat, von sozusagen einem emotionalen Tonlage zu sprechen, sondern eher sehr genau unterscheiden muss, sagen, in welchem Kontext, in welcher Funktion die emotionale Tonalität zum Anschlag kommt. Und also was auf jeden Fall sehr eindrücklich ist, ist, dass die innere Dynamik der Bewegung durch eine Vergemeinschaftung im Alltag, in Lebensstilen, das ist ja auch was mit den Bewegungen der 60er und 70er Jahre, vor allem der 70er Jahre dann sehr stark geworden ist, dass Bewegung nicht nur im Protest besteht, sondern auch in der Alltagspraxis, dass sozusagen der politische Entwurf auch einen Entwurf eines alternativen Lebensstils beinhaltet, woraus dann auch ein ganzes Spektrum neuer Ausdrucksformen entstanden ist. Aber dass in den Bewegungen eben so eine Art innere Vergemeinschaftung eine extrem große Rolle spielt, fast genauso sehr wie der Ausdruck nach außen in gewisser Weise.
Und wir dürfen natürlich, denke ich, eines nicht vergessen, was bei der Betrachtung all der Protestbewegungen, aber auch aller anderen politischen Emotionen eine große Rolle spielt, dass sich alle diese Geschehnisse nicht nur in Echtzeit in der wirklichen Welt abspielen, sondern auch in der wirklichen Welt von Social Media und des Internets. Und hier haben wir einfach ein neues Medium auch des Protestes, in dem das selber gewissermaßen als ein Treibhaus von Emotionen wirkt. Und zwar einfach aus dem Grund, dass die Präsenz in Social Media gerade für Protestbewegungen, aber auch für andere politische Kräfte zu einer immer wichtigeren Ressource wird. Social Media funktioniert aber so, dass ich in einem permanenten Kampf um Aufmerksamkeit bin, die sich dann eben ausdrückt in der Anzahl der Klicks und der Intensität, mit der diese Plattformen genutzt werden. Und dieser Kampf um Aufmerksamkeit, der führt dazu, dass es immer weitere Steigerungen von Emotionen gibt, zu einer permanenten Emotionalisierung, weil ich dadurch eben auch durch Grenzüberschreitungen, durch Tabubrüche und all diese kommunikativen Techniken die Aufmerksamkeit fördern und damit große Landgewinne erzeugen kann in diesem ganzen Bereich der digitalen Kommunikation. Und das ist nicht nur für Protestbewegungen wichtig, von welcher Seite auch immer. Die politischen Parteien haben das entdeckt. Jetzt ist der Kanzler auch auf TikTok. Ja. Das heißt, hier wird ein Medium der Politik jetzt exzessiv genutzt, was in sich schon so etwas wie eine Affektmobilisierung zum inneren Mechanismus hat. Und das verändert natürlich die Erscheinungsweise von Politik in all ihren Gestalten in entscheidender Weise.
Wie Sie sagen, die Kampfzone ist stark ausgeweitet, was wir zu Vor-Social-Media-Zeiten vielleicht in ein paar Leserbriefspalten in zu vernachlässigender Form hatten und ansonsten auf der Straße. Das spielt sich nun ab, sowohl auf der Straße als auch im Netz. Und als Sie eben Ihre Ausführungen gemacht haben, da dachte ich, das klingt eigentlich hundertprozentig nach Protestbewegungen von rechts, nach gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die ja im Netz besonders stark ausgeführt wird. Welche Rolle würden Sie denn sagen, Sie beide vielleicht, an Sie beide die Frage, spielt Social Media als Treibhaus, als Katalysator von Emotionen im politischen Protest?
Also vielleicht direkt ergänzend zu dem, was Sie gerade eben auch ausführten. Interessant dabei ist natürlich auch, dass nicht nur sagen der digitale Raum ein weiterer politischer Raum ist, sondern dass der sich quasi auch an den Ereignisraum Straße sozusagen andockt. Das heißt, was wir sehen, sind hybride Situationen, die sowohl in der Begegnung auf der Straße stattfinden, aber gleichzeitig mediatisiert sind, wo andere Leute live oder zeitlich versetzt zusehen, wo teilweise auch die AktivistInnen, die Beteiligten an der Situation rauswechseln können. Wir also aus Protest Ereignissen wissen wir, dass wenn man dann sich mal ausruht für eine Weile, dann guckt man weiter, was passiert über Social Media und ist sozusagen dann als digital vermittelten Raum der Situation mit dabei. Also insofern sehen wir da eine ganz interessante, nicht unbedingt Abkoppelung. Es gibt nicht eine digitale Sphäre, die jetzt was ganz anderes ist, sondern wirklich so eine Erweiterung im Sinne hybrider Räume und Situationen, die die Dynamik vor Ort auch interessanterweise beeinflussen. Was wir ja auch immer mehr sehen, ist, dass das Leute schon im Aktivismus eingepreist haben, Aktionsformen, die praktisch vor Ort gar nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn identitäre Bewegungsaktivisten ein Plakat irgendwo aufspannen und kaum Leute auf der Straße sich das angucken, aber eine riesen Resonanz im digitalen Raum dazu dann erfolgt, ist das eine. Aber sozusagen auch was die Emotionalität der Ereignisse für die Beteiligten und mittelbar Beteiligten angeht. Weil da sehen wir, dass sozusagen die Beteiligten an Protesten von vornherein in so einer Medienlogik der Selbstpräsentation, also es werden Selfies, Videos gedreht, die gleichzeitig hochgeladen werden, in einer Art von gleichzeitigen Präsenz vor Ort und im digitalen Raum stattfindet. Und das kann zum einen eine Art von Atomisierung bedeuten. Sind die Leute nun eher Selbstdarsteller oder ist es eine Protestaktion? Also diese Fragen stellten wir uns kaum noch. Aber zum Beispiel seit dem 6. Januar in den USA, was ja so ein fast beispielhaftes Ereignis war dafür, wie sich soziale Medienpräsenz verändert hat. Das heißt, die Leute gehen schon rein als Streamer. Auf der anderen Seite können Reaktionen aus dem digitalen Raum die Dynamik vor Ort verändern. Leute, die aufstacheln, Leute, die dem eine Deutung geben. Für diejenigen, deren relevantes Publikum im digitalen Raum vorhanden ist, verändert das ihr Handeln vor Ort. Insofern sind wirklich beide Ebenen miteinander verkoppelt und wirken aufeinander ein.
Nochmal auf Ihre Frage zurück, warum insbesondere, das ist ja nicht nur in Deutschland so, in vielen Ländern so, hat in Amerika angefangen, die extreme politische Rechte besonders erfolgreich ist, auch auf Social Media und in den digitalen Kanälen. Ich glaube, dafür gibt es zwei Erklärungen. Die eine Erklärung ist die, dass für diese extreme Rechte, die wir etwa gesehen haben, dann auch bei dem Versuch, das Kapitol zu erobern, eben in den Vereinigten Staaten, dass für diese extreme Rechte jedenfalls in den funktionierenden Demokratien des Westens war der politische Raum institutionell vergleichsweise geschlossen. Ja, das heißt, hier hatten sie kaum Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Hier gab es institutionelle Grenzen, die auch gesetzt worden sind. Wenn man sich jetzt die Entwicklung von Social Media anguckt, dann kann man feststellen, dass es dort diese institutionellen Grenzen nicht gab. Ein unregulierter Raum, in dem gewissermaßen gesagt werden konnte, was im politischen Raum ansonsten möglicherweise auch verboten ist. Wo Tabus gebrochen werden konnte, ohne dass man politisch zur Ordnung gerufen worden ist, etc. Das heißt also, diese, wenn man so will, Kontrolllücke, die natürlich auch die Faszination und die Anziehungskraft von Social Media ausmacht, diese Kontrolllücke haben zunächst tatsächlich Akteure der extremen politischen Rechten für sich ausgenutzt. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass man sich auch nochmal anschauen muss, woraus besteht denn die breite Anhängerschaft, auch die mobilisierungsfähige Anhängerschaft dieser politischen Rechten in Ländern wie den Vereinigten Staaten, aber auch in Deutschland oder in anderen Ländern. Häufig diejenigen, die sich bereits aus dem politischen System grollend zurückgezogen haben, die vielfach nicht an Wahlen mehr teilnehmen, die eine stille Verachtung vielleicht auch für dieses politische System der Demokratie empfunden haben und die man jetzt über diese Kanäle tatsächlich erreicht und in eine Kommunikation einbinden kann. Dazu muss man auch wissen, es gibt interessante Forschungen auch darüber, dass etwa bei den Anhängern der extremen politischen Rechten in den Vereinigten Staaten die persönliche Isolation und das persönliche Isolationsgefühl vergleichsweise stark ausgeprägt ist. Manche sagen sogar, es gibt nicht nur diese Epidemie, also der Schmerzmittel, die dort überall eingenommen werden, sondern es gibt auch eine Epidemie der Einsamkeit und der Isolationsgefühle, dass viele aus diesem Milieu der extremen Rechten sich irgendwie aus der Zeit gefallen fühlen. Und an diese Gefühle kann man anknüpfen, wenn man über Social Media eine Form der politischen Vergemeinschaftung anbietet, ohne selber heraustreten zu müssen. Man kann diese Form der politischen Vergemeinschaftung auch annehmen, wenn man isoliert ist, sich einsam fühlt und vielleicht auch den Weg aus der Einsamkeit auf diese Art und Weise heraus beschreiten will. Auch das ist ein Grund, warum von der politischen Entwicklung her Social Media zunächst auf der Seite der Rechten, der extremen Rechten, so gut funktioniert hat und sie weiterhin so erfolgreich sind. Mittlerweile ist es so, dass alle möglichen politischen Kräfte natürlich Social Media Kanäle für ihre eigenen Anliegen nutzen und damit natürlich auch die Emotionshaltigkeit der politischen Auseinandersetzungen allein schon aus diesem Grunde auch zugenommen haben.
Könnte man vielleicht etwas zugespitzt fragen, dass unter Umständen die Teilnahme an so einer Protestkultur, wie Sie sie gerade beschrieben haben, aus einer Isolation heraus, vielleicht weniger etwas politisch will, im Sinne von Ziele formulieren und erreichen, als vielmehr eine Art Heimat sucht im Protest, also Protest auch als Lebensgefühl und Ausdruck?
Ja, es ist immer schon das Erfolgsgeheimnis, wenn man so will, politischer Gruppierungen, Bewegungen gewesen, Menschen jetzt nicht nur an konkrete Forderungen irgendwie zu binden, die man erhebt, sondern ihnen ein emotionales Angebot der Zugehörigkeit zu machen. Davon haben stets schon politische Bewegungen gelebt, sodass es für den einzelnen Anhänger durchaus nicht unbedingt so entscheidend war, wie tatsächlich exakt die genaue politische Forderung denn jetzt eigentlich aussieht. Es war viel entscheidender, dass man das Gefühl gehabt hat, es sind Leute da, die sprechen für uns, die nehmen meine Anliegen ernst, die bieten mir auch eine Art von Zugehörigkeit an, die eben durch Gefühle der Verbindung, ja, eben auch für einen selbst dokumentiert werden. Und insofern trifft das durchaus auch nicht nur für die politische Rechte zu, ja, sondern natürlich auch für alle anderen politischen Kräfte, die immer dann, wenn sie erfolgreich sein wollen, gewissermaßen die Lebenswirklichkeit der Menschen versuchen müssen einzubinden. Und diese Lebenswirklichkeit, die äußert sich in erster Linie im Alltag in den Emotionen und Gefühlen, die man im Erleben seines eigenen Alltags hat. Und die anzusprechen, ist ein, wenn man so will, uraltes Geheimnis der Politik und ein uraltes Erfolgsrezept der Politik, das mittlerweile aber eben über ganz andere technologische Möglichkeiten verfügt. Und da haben wir ja in diesem Zusammenhang über Social Media etwa gesprochen und über die digitale Kommunikation. Aber es kommt noch etwas anderes dazu. Auch das gehört zu dem veränderten emotionalen Habitus unserer Zeit. Wir haben ja nicht nur unsere Gefühle, sondern wir reden ja auch permanent darüber. Unsere Gefühle, unsere Emotionen, wie ich mich fühle, ob ich ja gerade wieder wütend bin, enttäuscht, empört oder was auch immer, ist ein dauerhafter Gesprächsgegenstand in der Öffentlichkeit. Wir sagen in der Emotionsforschung, Emotionen sind in der modernen Gesellschaft der Gegenwart den Menschen in vielerlei Hinsicht reflexiv geworden. Sie werden ihnen selbst zum Thema. Sie denken über ihre eigenen Gefühle nach. Das hat vielfach damit was zu tun, dass Gefühle analysierbare Gegenstände geworden sind, was unter anderem auch mit vielen neurowissenschaftlichen Entwicklungen und vielen Entwicklungen etwa in der Psychologie auch zu tun hat, die dann Ratgeber anbieten, was man alles anstellen kann, damit man bessere Gefühle hat. Und das heißt mit anderen Worten, dass die Gefühle auch deswegen heute so ein wichtiger Gegenstand der politischen Kommunikation sind, weil sie insgesamt in der Gesellschaft ein wichtiger Gegenstand geworden sind und weil wir uns heute stärker über unsere Gefühle selbst identifizieren, als das zu früheren Zeiten der Fall gewesen ist, wo wir möglicherweise stärker auf Sachlichkeit und Vernunft abgestellt haben.
Ich möchte gern sprechen über eine ganz, einerseits ganz neue, aber andererseits nicht eine Bewegung, die es nie gegeben hätte. Und zwar spreche ich über die pro-demokratischen Demonstrationen, also Protest gegen Rechtsextremismus, ausgelöst. Das konnte man in den Medien, also auch bei uns, immer wieder vernehmen durch dieses veröffentlichte Treffen von Rechtsextremen und Identitären, wo Deportationspläne besprochen wurden für Menschen, die diesen Menschen nicht passen. Reicht das als Erklärung, als Auslöser für diese so gigantische Bewegung, die so viele Beobachter und Beobachterinnen überrascht hat? Warum kam sie zu diesem Zeitpunkt und nicht wann anders? Ich weiß, die Frage ist unfair, aber ich möchte sie vielleicht ein bisschen abmildern. Können Sie hier die emotionale Komponente vielleicht ein bisschen beleuchten?
Also es ist letzten Endes natürlich eine empirische Frage, dazu wissen wir noch zu wenig. Aber also zum einen, ich bin ein bisschen skeptisch, diese Protestwelle als Bewegung zu bezeichnen. Ich glaube, das steht wirklich noch aus, was daraus entsteht. Zum anderen ist es eben auch ein so breites Bündnis, so eine so heterogene Zusammenkunft von ganz verschiedenen Gruppen und Menschengruppen gewesen, dass ich glaube, es schwer ist, davon als Bewegung zu sprechen. Ich würde eher sagen, es ist so eine Phase, eine Welle der Protestmobilisierung, die ganz unterschiedliche Leute zusammen auf die Straße gebracht hat, um ein Cluster von Themen herum vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Erstarkens der extremen Rechten im politischen Diskurs als Parteien in ganz unterschiedlicher Form an diesem Kristallisationspunkt der Bekanntwerdung dieses Treffens mit den Deportationsplänen. Also ich würde es wirklich eher so als eine Protestwelle sehen, die sich an einem Auslöser festgemacht hat, dadurch mobilisiert wurde, der sehr viel an unterschwelligen Ängsten, die mit der Gesamtentwicklung zu tun haben, festmacht. Aus Protestforschungsperspektive wiederum ist es aber sozusagen die spannende Frage, die jetzt kommt, was daraus entsteht, sowohl an Einstellungen, an Diskurs, der entsteht, aber eben auch an Netzwerken, an Akteuren, die daraus entstehen können. Und in der Hinsicht, würde ich sagen, sehen wir momentan noch relativ wenig, aber sozusagen es ist auch bekannt, dass Bewegungen sozusagen eine Art von Übergangsphase benötigen, um sich zu verfestigen in der Form.
Wenn man, wie Sie das ja angesprochen haben, das Ganze als globale Bewegung sehen möchte, als vielleicht zivilgesellschaftliches Engagement, das, wie ich vorhin kurz ansprach, es auch in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben hat, Stichwort Aufstand der Anständigen oder auch in den 90er Jahren große Demonstrationen nach den Pogromen in Solingen, Rostock, Mölln. Trotzdem, ich sehe, Sie wollen sich auch dazu äußern, es ist ein Phänomen, dass sowas scheinbar plötzlich kommt. Ein Phänomen, das, denke ich, ohne Emotionen nicht gut erklärt werden kann.
Genau, das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dazu, welche Rolle Emotionen in der Politik eben tatsächlich spielen können. Ich glaube, dass sich in diesen Demonstrationen zur Verteidigung der Demokratie so etwas wie eine kollektive Sorge, auch gewisse Angstgefühle, dass das, was wir bisher als sicher angenommen haben, nämlich eine stabile Demokratie bei allen Konflikten, die wir haben, ja, mit vergleichsweise stabilen Institutionen, da hat es in den letzten Jahren, glaube ich, kollektiv die Erfahrung bei vielen Menschen gegeben, dass das ein sehr unsicherer Boden geworden ist. Das fing, glaube ich, damit an, das war im November 2016, morgens aufgewacht sind und Donald Trump war auf einmal der Präsident der Vereinigten Staaten, was kaum jemand eigentlich für möglich gehalten hat, dass so ein Typus von Politiker sich tatsächlich durchsetzen konnte. Wir haben dann den Zuwachs der AfD in Deutschland gesehen und in den Vereinigten Staaten den Sturm auf das Kapitol. Dann gab es die vielfach berechtigte Furcht, dass etwa bei anstehenden Wahlen Deutschland aufwachen würde und hätte möglicherweise in den Ländern Ministerpräsidenten der extremen politischen Rechten. Das war, glaube ich, bei vielen Menschen aus sehr unterschiedlichen politischen Lagern ein gemeinsames Gefühl der Sorge um die Stabilität von etwas, was man bisher als stabil angenommen hat. Und dann brauchte es ein Schlüsselereignis und dieses Schlüsselereignis war dieses Treffen in Potsdam mit den Remigrationsplänen, das dann dazu geführt hat, dass es eine Möglichkeit gab, also diesen schwelenden, bei vielen Menschen schwelenden Gefühl der Sorge um unsere Demokratie einen kollektiven Ausdruck zu geben. Und ich würde Herrn Maltaner da völlig zustimmen, das ist keine Bewegung, ja, sondern das war ein sich etwas länger vorbereitender Protest, der dann einen Anlass gefunden hat und der dann natürlich nochmal selber sich verstärkt hat dadurch, dass die Erfahrung gleichgerichteter Emotionen, die Erfahrung der emotionalen Gemeinsamkeit in der Sorge um die Demokratie, auch über Parteigrenzen hinweg, dass das nochmal für sich gesehen mobilisierend gewesen ist, zumal man dann, ob es auf Social Media war oder in den konventionellen Medien, auch immer die Bilder davon sofort sah. Und Herr Maltaner hat es vorhin angesprochen, dann eben auch mit diesem Gefühl der Selbstwirksamkeit ausgestattet wurde, weil man auf einmal sah, wir sind ja Hunderttausende, ja, wir können ja möglicherweise etwas bewirken. Und das ist, glaube ich, für die Stabilität einer Demokratie sind das ganz wichtige Prozesse, denn es ist ja tatsächlich so, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass insbesondere vielleicht in Deutschland aus Sorge vor ungesteuerten Emotionen Politik und Demokratie als möglichst emotionslos verstanden worden sind. Wir wissen aber, dass wir für die Stabilität von Demokratien die Leidenschaft der Bürgerinnen und Bürger brauchen, sich für diese Demokratie auch einzusetzen. Wir wissen, dass wir starke Motive brauchen, um sich politisch zu engagieren. Und Emotionen versorgen Menschen generell mit starken Motiven, etwas zu tun, manchmal auch etwas zu unterlassen. Und insofern ist diese leidenschaftliche Form der Demokratie etwas, was für demokratische Institutionen auch von großer Wichtigkeit ist.
Wollen Sie dazu noch mal was sagen?
Nee, das klingt nach einem sehr schönen abschließenden Wort.
Eigentlich ja.
Für diese Frage.
Wir können vielleicht noch einmal kurz die Trennung schon schärfen. Nicht jeder Protest ist eine soziale Bewegung, aber auch umgekehrt. Es wird ja da in der Geschichtsforschung zum Beispiel werden da genannt religiöse soziale Bewegungen aus dem Mittelalter, die kein Interesse daran hatten, das zu einer allgemeinen verbindlichen Habitus für die ganze Gesellschaft zu machen, die also keinen Protest ausgeübt haben. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt, wie eben angesprochen, Proteste ohne eine Bewegung dahinter. Vielleicht noch einmal als Schlusswort, vielleicht auch die Frage an Sie beide. Welche Emotion, und ich würde Sie bitten, sich da mal für eine zu entscheiden, halten Sie für die wichtigste in der politischen Kultur heute?
Also tatsächlich dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, glaube ich. Also das ist in der empirischen Forschung in diesem Bereich das, was, glaube ich, kennzeichnend ist für Aktivismus, der auch unter dem Eingehen von Risiken, Kosten auf sich nehmend, außerinstitutionell aktiv wird. Und der dann auch natürlich die Gefühle, die vielleicht am Ausgang standen, brechen muss. Aber er steht auch insofern im Zentrum, weil natürlich damit das Rätsel des kollektiven Handelns verbunden ist. Also warum machen das so viele Leute gemeinsam? Und da steckt, glaube ich, schon der Kern, dass man sagt, ja, in dem gemeinsam auf die Straße gehen liegt ein politischer Ausdruck, eine Form der sozusagen des Widerspruchs in vielen Fällen, der für die Einzelnen, aber auch dann in der Gemeinschaft eben dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit vermittelt, aber nicht als eine sagen leere Art von Befriedigung eines Bedürfnisses, individuelle Art, sondern als ein politischer Ausdruck.
Herr Neckel, Ihr Schlusswort.
Bei dieser Frage ist man ja versucht, irgendwie positive Gefühle zu nennen.
Empathie.
Empathie zum Beispiel, Solidaritätsgefühle, Mitleid etc. Das ist alles ganz richtig. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht vergessen, dass es bestimmte emotionale, auch emotional aggressive Antriebe braucht, um bestimmte Dinge in Gang zu setzen, ja, um sich zu engagieren. Der heilige Zorn ist sicher ein Gefühl, was auch aus dem Ruder laufen kann und sich dann etwa nicht nur in Wut, sondern möglicherweise auch in Hass verwandeln kann. Und das ist negativ, ganz eindeutig, weil jeder Hass ist eine Grenzverletzung und richtet sich letztendlich in ganz aggressiver Weise auf die Vernichtung des anderen. Das nicht, aber der heilige Zorn über die Unzulänglichkeiten, mit denen wir konfrontiert werden, ob das jetzt der Klimawandel ist, ob das die Verteilung von Armut und Reichtum in unserer Gesellschaft ist und viele andere Dinge. Dieser heilige Zorn ist eine wertvolle emotionale Ressource für politisches Engagement, auf das wir am Ende auch nicht verzichten können.
Vielen Dank an Sie, das Publikum, fürs Dasein, fürs Teilnehmen, fürs Zuhören. Vielen Dank an Sie, Stefan Maltaner, und Sie, Sikat Neckel, für Ihre klugen Worte. Vielen Dank an unser Team, Carina Teufel vom Haus der Wissenschaft, Melanie Stinn von der Redaktion, Technik und Produktion, Matthias Fürstenberg, Xenia Bethke und Lars Wartenberg. Vielen Dank fürs Zuhören und dabei sein. Wir würden uns übrigens freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Wir haben noch viele weitere interessante Themen dabei. Sie finden diesen Podcast in der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.